Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf in Heuchelheim. Ich habe heute Morgen noch mal so kurz überlegt, wann ich das letzte Mal hier war. Ich denke, es ist schon ein halbes Jahr her, so ungefähr, oder? Vor Weihnachten. Okay, super. Und ja, ich bete noch kurz und dann starten wir ins Thema. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du selbst uns verheißen hast und versprochen hast, dass du in unserer Mitte bist. Wo wir in deinem Namen zusammen sind, da hast du uns verheißen, dass du mitten unter uns bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und wir wollen dich einladen, dass du an diesem Morgen uns begegnest, dass du zu uns sprichst, dass du uns durch dein Wort ermutigst, dass du jeder Person, die hier ist, einfach heute Morgen etwas austeilst, etwas weitergibst von dir. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und so laden wir dich ein. Ermutige uns, korrigier uns, wo nötig. Beschenk uns einfach durch dein kostbares Wort. Amen. Ja, ihr Lieben, ich habe vor etwa einem Jahr eine Predigt hier gehalten und zwar hieß die sinngemäß hilfreiche Tipps zum Bibelstudium. Kurz danach hatten wir auch ein kleines Seminar gemacht zum Thema. Kurze Zwischenfrage, kann sich irgendjemand noch an diese Predigt erinnern oder an das Seminar? Einfach mal ein Handzeichen. Sind ein paar, okay, ich würde sagen, sind ein paar. Das ermutigt mich, ja. Hätte sich jetzt keiner gemeldet, wäre ich wieder straight nach Hause gegangen, ja. Also, das war auf jeden Fall vor etwa einem Jahr und ich habe so überlegt, ich würde da gerne noch mal ein klein wenig dran anknüpfen und will euch zum einen noch mal ein bisschen was in Erinnerung rufen von dieser Predigt damals, denn Wiederholung ist ja bekanntlich die Mutter allen Lernens und zum anderen will ich aber auch ein Beispiel dazu heute mit euch auslegen und zwar eine bekannte Stelle, die kennt ihr alle. Die Stelle von Martha und Maria. Erstmal ein kleiner Rückblick. Ja. Wir haben vor etwa einem Jahr darüber gesprochen und nachgedacht, wie wertvoll und wie wichtig die Bibel ist. Und ich kann euch nur immer wieder ermutigen und mich selber auch, weil ich aus meinem eigenen Leben kenne, dass das nicht immer so einfach ist. Ja. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie viel Zeit haben wir denn so am Tag damit in der Bibel zu studieren und zu lesen, dann glaube ich, dass die meisten von euch wahrscheinlich ähnlich wie ich sagen würden, da ist noch Luft nach oben, oder? Ja? Okay. Und ich will euch deshalb nochmal zwei, drei Verse in Erinnerung rufen, die kennt ihr. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, also zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung. Da steht übrigens das schöne Wort Paideio, also Gott ist ein wunderbarer Pädagoge, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes Ganzes zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist hier ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen hölzern von der Formulierung her, aber eigentlich will uns Gott ermutigen und sagen, hey, sein Wort will dich und mich verändern. Und zwar zum Guten verändern, ja. Es ist wie ein Spiegel, sagt Jakobus einmal. Und ich glaube, jeder von uns oder die allermeisten haben heute Morgen wahrscheinlich schon mal in den Spiegel geblickt, um sich einfach etwas zurechtzurücken. Und so ist die Bibel auch wie ein Spiegel, der uns immer wieder ein bisschen zurechtrücken darf. Und zwar nicht in Verdammnis, sondern in Ermutigung und Gerechtigkeit. Das will eigentlich der Spiegel des Neuen Testaments, der Spiegel des Neuen Bundes, will dich eigentlich jeden Tag zurechtrücken in Ermutigung und sagen, hey, sei mutig. Du bist geliebt. Du bist wertvoll in meinen Augen, sagt Gott zu dir. Manchmal lesen wir ja in diesem Spiegel und dann kann es auch mal geschehen, dass wir uns dadurch irgendwie verdammt fühlen. Aber ich glaube, das ist nie Gottes Plan. Der Heilige Geist ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen oder zu verdammen, sondern er ist der Beistand, der Tröster, der Parakletos im Griechischen, eigentlich der Anwalt. Er ist nicht der Verkläger, sondern ist der, der dich ermutigen will. Und das will Gott durch sein Wort. An einer anderen Stelle heißt es einmal Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Etwas später in der Stelle heißt es, ist es kraftvoll zu unterscheiden zwischen Seele und Geist. Da könnte man eine eigene Predigt drüber halten, das ist sehr wichtig, eigentlich eine wunderbare Stelle, weil Seele und Geist sind zwei unterschiedliche Dinge. Beides wichtig. Aber die Seele fühlt nicht immer die Wahrheit. Manchmal fühlst du dich vielleicht seelisch schlecht oder schwach. Und wenn du dann aber in das Wort blickst oder in den Geist blickst, dann ruft dir der Heilige Geist zu, der Schwache oder die Schwache spreche, ich bin stark. Oder du fühlst dich vielleicht verdammt und Gott sagt, du bist gerecht. An einer anderen Stelle sagt uns die Schrift sogar Hebräer 10, Vers 10 und Hebräer 10, Vers 16, du bist heilig. Fühlst du dich immer heilig? Nein. Tust du immer nur Dinge, die heilig sind? Wahrscheinlich auch nicht. Bist du es dennoch? Ja, weil Christus deine Heiligung ist. Also das Wort ist extrem wichtig. Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Manche übersetzen auch durch das Hören des Wortes Christi oder durch das Hören des Wortes Gottes. Eigentlich steht im Griechischen hier das Wort Christi. Also dein Glaube und mein Glaube kommt nicht durch dein Gefühl, sondern es kommt letztlich durch die Schrift. Die Bibel ist die Basis, aus der du deinen Glauben gründen darfst, ziehen darfst. Darauf, auf dieses Fundament darfst du deinen Glauben stellen. Oder an einer anderen Stelle, Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich in euch, manche übersetzen auch, unter euch wohnen in aller Weisheit. Also reichlich wohnen lassen, damit es Raum hat, damit es Kraft hat zur Veränderung. Das war so ein kleiner Rückblick. Ja? Vielleicht gibt es die Predigt vom letzten Mal noch auf der Webseite von euch, dann dürft ihr gerne noch mal reinhören. Aber ich will euch einfach nur Mut machen, lasst uns nie unterschätzen, welche Kraft das Wort Gottes hat. Wie viele Männer und Frauen gibt es auf diesem Planeten? Zum Beispiel Augustinus, dieser alte Glaubensvater, der in die Geschichte einging als ein Meilenstein auch in der frühen Kirchengeschichte. Ein einziges Wort aus der Schrift, aus dem Römerbrief, ein einziges Wort, ein Vers, der er im Garten seiner Mutter hörte, ein einziger Vers, hat sein ganzes Leben verändert. Dadurch wurde aus Augustinus, der Augustinus, von dem du wahrscheinlich schon gehört hast, durch einen einzigen Vers. Oder denkt an Martin Luther, das Turmerlebnis. Ne? Ebenfalls ein einziger Vers aus dem Römerbrief, der ihn geoffenbart durch den Heiligen Geist traf im Herzen. Und bei diesem einen Vers über Gerechtigkeit wurde aus Martin Luther, der letztlich in Deutschland und Europa einer der bekanntesten Reformatoren wurde. All diese Kraft und noch viel mehr hat das Wort. Das ist kraftvoll, das ist mächtig. Und deshalb ermutigt uns die Bibel selbst und Paulus hier im Kolosserbrief, lasst es reichlich unter euch wohnen. Was reichlich bedeutet, das darf jeder selbst entscheiden, aber ich glaube, da ist bei uns allen noch Luft und ich mache dir Mut. Nimm dir doch wieder mal das Wort und studiere darin. Und wir wollen uns, das letzte Mal habe ich ein bisschen darüber gesprochen, dass ich der Überzeugung bin, dass es in der Schrift auch verschiedene Ebenen gibt. Also je mehr wir uns hineinarbeiten, umso tiefer kommen wir manchmal. Und wenn du quasi wie so ein Taucher in die Bibel und in die Schrift eintauchst, dann entdeckst du manchmal in der Tiefe Dinge, die du oben an der Oberfläche noch nicht siehst. Vielleicht bist du im Urlaub oder im Sommer schon mal irgendwo im Schwimmbad oder in irgendeinem See geschnorchelt. Und da gibt es ja verschiedene Ebenen. Du kannst oben schwimmen und dann siehst du die Enten schwimmen und dann siehst du die Sonne und denkst dir, ach, was für ein schöner Tag. Und die Wellen kräuseln so ein bisschen. Und dann setzt du dir vielleicht deine Schnorchelbrille auf und dann bist du 20 oder 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche und dann siehst du die ersten Fische schwimmen und denkst dir, oh, hier sieht's ja ganz anders aus. Und vielleicht gibt's auch jemanden, der sagt, ich tauche ab und zu mal oder bin schon mal getaucht. Und wenn du dann tiefer runter tauchst, dann bist du plötzlich in einer anderen Welt. Und da sind dann plötzlich Kreaturen, ne? Kennt ihr das? Ich finde ja immer das so faszinierend, was Gott auch so für eine Kreativität hat. Dann findest du irgendeinen Fisch, der hat da irgend so eine Lampe oder sowas, ne? Oder hat irgendwelche ganz abgefahrenen Farben und du denkst dir, meine Güte, den sieht eigentlich nie einer, außer irgendein Taucher mal und Gott. Aber Gott hat Freude daran gehabt, dass er es bunt macht auf der Welt und nicht nur alle Fische gleich aussehen. Ne? So, und dann tauchst du da runter und dann hast du plötzlich in dieser Tiefe eine völlig andere Dimension und denkst dir, das habe ich vorher noch nie gesehen. Und glaub es mir, ich persönlich bin überzeugt, in der Bibel ist es ähnlich. Du kannst entweder an der Oberfläche ein bisschen rumkräuseln, kannst du auch schon tolle Sachen entdecken. Ein bisschen tiefer siehst du wieder eine andere Perspektive und ganz tief unten entdeckst du plötzlich Dinge, wo du denkst, das habe ich ja noch nie gesehen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Beim Bibellesen geht es uns, glaube ich, allen ab und zu so, dass du eine Stelle liest, die hast du schon 15 Jahre lang, kennst du die. Und dann liest du eines Tages und irgendwie ist es, wie wenn der Heilige Geist dir plötzlich den Vorhang aufmacht und du entdeckst etwas und denkst dir, warum habe ich das vorher noch nie gesehen? Und deshalb sagt die Schrift auch an einer anderen Stelle, das Wort Gottes ist lebendig. Lebendig. Weil es eben, wie wir vorhin gelesen haben, durch den Heiligen Geist inspiriert ist, hineingehaucht. Und deshalb brauchen wir ihn auch wieder, damit er uns die Augen und den Geist öffnet, damit wir es wieder erkennen können. Nur rein vom Intellekt her wirst du nicht alles entdecken. Manches schon, aber nicht alles. Aber wenn der Geist Gottes dir und mir eine Offenbarung schenkt, dann siehst du plötzlich eine Dimension, wo du denkst, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Und da gibt es verschiedene Ebenen eben. Man könnte das jetzt so formulieren, das sind meine persönlichen Formulierungen, die menschliche Ebene, das, was du sofort erkennen kannst, die seelische Ebene, da, wo du vielleicht in der Schrift eine Ermutigung bekommst, ich bin je und je geliebt. Oh, danke Gott, genau das habe ich heute gebraucht. Aber manchmal gibt es auch eine tief geistliche Erkenntnis, wo wir plötzlich verstehen, wow, so ist Gott, ja, so ist er. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Könnt jetzt viele Beispiele bringen, aber plötzlich entdeckst du vielleicht eine solche Bibelstelle und denkst dir, jetzt habe ich es verstanden. Gott ist gut zu mir. Dann bist du vielleicht auf dieser Ebene irgendwie gelandet. Und dann gibt es manchmal auch eine eschatologische Ebene. Das ist dann die ganz tiefe. Da musst du dann schon ein bisschen tauchen oder brauchst vom Heiligen Geist wirklich Offenbarung und plötzlich entdeckst du vielleicht, Gott hat ja in viele Bibelstellen auch eine Perspektive auf die Ewigkeit hineingelegt. Hey, und deshalb liebe ich es, in der Bibel zu tauchen, weil ich das seit 25 Jahren mache und es wird nie langweilig. Im Gegenteil, ich habe manchmal das Gefühl, je tiefer ich eintauche, umso spannender wird es. Amen? Also, die Euphorie ist noch steigerbar, ja? Okay, Amen? Dankeschön. Also, das heißt, da gibt es verschiedene Ebenen. Wie ihr die bezeichnet, das dürft ihr euch selbst aussuchen. Das sind einfach meine Bezeichnungen. Aber wichtig ist, es gibt einfach Tiefenschichten. Und wir haben das letzte Mal über den barmherzigen Samariter schon mal nachgedacht gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch, ja? Sehr schön. Denn da sind diese Tiefenschichten wunderbar zu entdecken, ja? Wunderbar. Wer ist der barmherzige Samariter? Da kannst du vieles jetzt rein interpretieren. Die Zeit haben wir jetzt nicht, aber ich will euch heute eine andere Stelle zeigen. Martha und Maria. Auch eine wunderbare Stelle. Und ich glaube, die kennen wir alle. Und da sind wir alle schon mal ein bisschen drin geschwommen in dieser Stelle, haben auch vielleicht ein bisschen geschnorchelt. Und ich will euch heute vielleicht versuchen, dass wir noch mal ein klein wenig in die Tiefe tauchen. Da gibt's bestimmt noch mehr zu entdecken. Das dürft ihr dann zu Hause weitermachen. Aber ich will euch mal mit hineinnehmen in diese Schriftstelle. Wir lesen sie erstmal. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha ihn auf in ihr Haus nahm. Entschuldigung, muss ein bisschen rüber. Und dieser hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen oder viele Sorgen, übersetzten auch manche, mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lukas 10, 38, folgende. Also eine bekannte Stelle, ne? Wer hat die Stelle schon mal gelesen in seinem Leben? Wer hat sie noch nie gelesen in seinem Leben? Okay, die meisten oder eigentlich alle kennen die Stelle. Ne? Da sind wir schon mal ein bisschen drin geschwommen, haben das eine oder andere drüber gehört. Und ich will euch nochmal dazu sagen, ich glaube persönlich, es ist gut, dass es verschiedene Ebenen gibt. Und bitte hör das jetzt nicht falsch. Ich glaube auch nicht, dass die einfacheren Ebenen, wo vielleicht Gott deine Seele durch so eine Stelle anspricht, die sind nicht schlecht. Das ist genauso wertvoll und wichtig. Ich finde es nur so wunderbar, wenn wir die Gelegenheit haben, diese Stellen in der Tiefe zu verstehen, dann entdecken wir oft noch mehr. Aber selbst wenn du bei so einer Stelle die obere Ebene einfach nur dir anschaust, also das, was uns diese Stelle vielleicht recht einfach sagen will, dann glaube ich, kann man da schon unglaublich viel rausnehmen aus dieser Stelle. Zum Beispiel das Erste, was wir vielleicht rausnehmen können, ist, dass wir hier zwei Schwestern haben. Und die sind total unterschiedlich, oder? Wer hat eine Schwester oder einen Bruder von euch? Bei wem ist Schwester oder Bruder total unterschiedlich? Okay, einige. Hey, allein das finde ich schon immer so spannend, ne? Du hast irgendwie dieselben Eltern, du hast dieselbe Familie, vielleicht dieselbe Konstellation. Und trotzdem finde ich es manchmal so interessant, dass Gott Menschen unterschiedlich macht. Und das ist jetzt vielleicht noch kein unglaublich neue Erkenntnis, aber das darf uns auch so eine Stelle immer wieder zusprechen und vor allem darf es dir auch zusprechen, dass du auch geistliche Geschwister hast, die komplett unterschiedlich sind als du. Und damit tun wir uns manchmal ein bisschen schwer, oder? Weil so gefühlt, wenn jeder so wäre wie wir, wäre die Welt auch am besten oder am einfachsten, oder? Also wenn alle so drauf wären wie wir, dann wäre es doch ein bisschen einfacher manchmal, denken wir. Und wisst ihr was? Meine Vermutung ist, je älter ich werde, man bekommt ja so ein bisschen gräuliche Haare und dann nimmt man vielleicht auch an Erkenntnis zu, manchmal auch nicht. Aber an manchen Punkten habe ich so das Gefühl, je älter ich werde, denke ich mir, wie gut, dass nicht jeder so ist wie ich, oder? Wie gut. Weil na klar hat jeder von uns vielleicht ein paar Punkte, die er auch, wo er auch das eine oder andere, wo es auch gut so ist, dass wir so sind, wie wir sind. Aber stellt euch mal vor, jeder wäre so wie wir. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier zwei Schwestern, die kriegen sich in die Haare, weil sie so unterschiedlich sind. Ne? Auch das soll es ja mal geben. Ne? Unter Geschwistern, vor allem, wenn die noch ein bisschen jünger sind. Da fliegen dann schon mal die Fetzen. Ne? Und kleiner Gedanke noch vorweg. Die beiden hatten ja sogar noch einen Bruder. Wie hieß denn der? Lazarus. Ich habe mal gehört in irgendeiner Geschichte, da soll mal ein kleiner Junge, der die Geschichte im Kindergottesdienst gehört hat, der soll gesagt haben, also bei den Schwestern, das ist kein Wunder, dass Lazarus gestorben ist. Ja. Okay, also das lass auch mal dahingestellt, okay? Kleiner Spaß. Gut, also sie hatten auch noch einen Bruder, Lazarus, der taucht an einer anderen Stelle auf, der war dann nämlich leider sehr krank. So, aber jetzt haben wir hier Martha und Maria und die beiden sind sehr unterschiedlich und kriegen sich in die Haare. Und das ist schon wieder etwas, was wir aus dieser Stelle noch recht weit oben an der Wasseroberfläche entdecken können, wo wir vielleicht trotzdem verstehen dürfen, wenn du unterschiedlich bist, ist die Gefahr immer sehr groß, dass man sich schnell in die Haare bekommt, weil man eben anders ist und anders denkt. Auch das gibt's in der Gemeinde sehr oft, ne? Und das wäre wieder eine eigene Predigt wert, aber auch da denke ich mir, wie gut, wenn wir mit Demut und mit dem Heiligen Geist erkennen, dass niemand die ganze Wahrheit hat. Schau mal, wie oft ist es, in meinem Leben habe ich schon ab und zu mal auch Konflikte schlichten dürfen. Ne? Manchmal habe ich vielleicht auch welche verursacht, aber manchmal habe ich auch welche schlichten dürfen. Und wenn du dann mit Menschen sprichst, zum Beispiel mit einem Paar, die sich gerade richtig in den Haaren haben, und das kann Reinhard bestimmt bestätigen und vielleicht viele andere von euch auch, dann sprichst du mit der einen Person und die eine Person erzählt dir ihre Geschichte. Und dann denkst du, okay, so war es also. Und dann gehst du zu der anderen Person und die andere Person erzählt dir dann ihre Sicht der Geschichte. Und dann denkst du, wait a minute, das klingt ja komplett unterschiedlich. Und dann merkst du plötzlich, es ist schon verrückt, wie unterschiedlich Menschen einfach auch die Welt sehen. Wir denken ja immer, es gibt eine Wahrheit und die muss doch jeder genau gleich erkennen und gleich verstehen. Aber da sind so viele Filter, so viele Prägungen, so viele Persönlichkeitsstrukturen und plötzlich entdeckst du aus deiner Sicht deine Wahrheit. Die beiden hatten sich in den Haaren und jetzt geht's noch ein bisschen weiter. Jetzt begegnen die beiden Jesus. Und von ihrer Persönlichkeit her reagieren sie auf dieselbe Situation und auf denselben Jesus komplett unterschiedlich. Und jetzt wird's schon ein bisschen tiefer. Denn jetzt überlegt ihr mal, vielleicht begegnen wir nicht genauso Jesus wie die beiden, also physisch, aber wir begegnen ja trotzdem alle Jesus irgendwie in unserem Glauben, zum Beispiel in der Gemeinde. Und jetzt sind hier zwei verschiedene Geschwister und die reagieren plötzlich von ihrer Prägung her komplett andersrum. Wie könnte das in Gemeinden heute aussehen? Nun, bei euch ist es bestimmt ganz anders. Aber in manchen Gemeinden, in denen ich bin, da gibt es zum Beispiel ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und da gibt es zum Beispiel manche, wenn die dran denken, was ist denn jetzt angemessen, wie kann ich der Gemeinde oder Gott durch die Gemeinde am besten dienen. Dann gibt es manche in Gemeinden, die sind zum Beispiel bei jedem Arbeitseinsatz, bei jedem praktischen Einsatz, bei jeder Aktivität sind die da. Und wenn es um 9 Uhr losgeht, dann sind die um 5 vor 9 da, weil es geht ja um 9 los, also will ich pünktlich da sein. Und dann gibt es andere, die sind bei solchen praktischen Aktionen nie da. Oder ganz, 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 ganz selten. Wenn da aber eine andere Aktion ist, zum Beispiel ein Gebetsabend, ein Lobpreisabend, irgendein Seminar, dann sind die immer da. Und die anderen vielleicht nicht. Woran kann das liegen? Vielleicht, weil Martha und Maria die gleiche Begegnung mit Gott von ihrer Persönlichkeit her anders einordnen. Schau mal, Martha sagt sofort, wenn Jesus hier ist, dann muss ich doch mein Bestes geben, was ich kann für ihn. Kann ich ein bisschen verstehen. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir Martha jetzt nicht als die Schlechtere darstellen, weil die Bibel kennt viele Stellen, wo sie sogar von Gastfreundschaft extrem hoch spricht. Hebräer zum Beispiel, seid gastfrei, gebt euer Bestes. Oder das Thema Diakonie, dient nun einander, setzt euch für die anderen ein. Das ist ja kein Nebenthema. Also eigentlich sage ich Martha an der Stelle, hast du ganz vieles ganz recht gemacht. Jetzt schauen wir uns aber Maria an und jetzt macht Maria ja komischerweise auch genau das, von dem die Bibel spricht. Zum Beispiel bei den Schülern der damaligen Zeit war es die normale Haltung, wenn der Lehrmeister etwas sprach, dass man sich zu seinen Füßen setzte und einfach still war und hörte und lernte. Und genau das macht Maria nun hier. Sie sagt, wenn der Meister da ist, hey, dann kann ich nichts anderes sinnvoller machen, als mich sofort zu seinen Füßen setzen und sagen, ich höre, du sprichst. Also ich würde erst mal sagen, biblisch gesehen könnte ich euch beide Reaktionen begründen und da wüsste ich noch nicht bis dahin, wer nun besser oder schlechter sein soll. Vielleicht hilft uns das ein bisschen, wenn wir immer noch beim Schnorcheln sind, kurz unter der Wasseroberfläche, dass wir sagen, könnte es sein, dass der ein oder die andere in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft einfach anders reagiert als ich. Aber könnte es genauso sein, dass es nicht grundsätzlich besser oder schlechter ist, sondern es ist einfach erstmal nur anders. Kann uns vielleicht helfen, den Geschwisterstreit ein bisschen kleiner zu halten. Jetzt tauchen wir aber noch ein klein wenig tiefer in der Geschichte ein. Denn bis hierher, würde ich sagen, ist das noch recht gut nachvollziehbar. Und ich sage es nochmal, trotzdem immer wieder gut, wenn uns Gott mit solchen Geschichten korrigiert. Für mich ist es immer wieder gut, weil ich dadurch lernen darf, es ist nicht jeder so wie ich. Und es sieht auch nicht jeder die Welt so wie ich. Und es lebt auch nicht jeder seinen Glauben genauso wie ich. Und das muss er oder sie auch nicht. Aber jetzt sagt Jesus hier hinten ja eine spannende Aussage. Maria hat aber das gute Teil erwählt. Und ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wenn wir nämlich jetzt die Stelle nicht ganz in der Tiefe uns durchdenken, dann wären wir jetzt durch diese Aussage wieder in der Gefahr, dass wir bei den beiden Verhaltensmustern eben doch eine Wertung machen. Also, aha, hier sagt doch Jesus also, dass anscheinend jetzt die Reaktion von Maria doch die etwas bessere war und die von Martha vielleicht eben doch nicht, oder? Wenn Maria nun das Gute erwählt hat. Ich glaube, dass diese Stelle an der Stelle jetzt etwas anders gemeint ist. Weil jetzt müssen wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Also auf den ersten Blick in den oberen Ebenen haben wir schon gesehen, zwei unterschiedliche Geschwister, unterschiedliche Reaktionen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie gut, wenn wir das verstehen. Ja. Und da ist es nebenbei bemerkt auch manchmal gut, wenn man mit anderen Menschen spricht, dass man auch sich immer wieder mal die Mühe macht, wirklich hinzuhören, warum machst du das denn so, wie du es tust? Warum denkst du denn so? Um einfach zu verstehen, jeder von uns lebt ja in einer etwas anderen Welt durch unsere Prägung und unsere Geschichte und unsere Erfahrung. Aber auf dem zweiten Blick, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer reinschauen, dann glaube ich, kommt hier noch etwas hinzu, nämlich wir müssen uns eins bewusst machen. Fast alle Evangeliengeschichten, meiner Meinung nach, haben oft eine tiefere Message. Und das hängt damit zusammen, dass Jesus ja an einem Wendepunkt der Zeit auftrat. Bis zu seinem Tod ist ja unsere theologische Überzeugung, ich denke, die meisten von euch werden da mitgehen oder annähernd alle, dass es den sogenannten Alten Bund gab. Also das sogenannte mosaische Gesetz, also sprich die ganzen Regeln und Gebote des Mose. Ja? Habt ihr schon mal gehört? So, die meisten von euch? Okay. Und ab diesem Kreuz, wo Jesus dann ausrief, es ist vollbracht, begann der sogenannte Neue Bund. Also das Christentum, wie du und ich es heute glauben und leben, das begann ja hier. Könnte man jetzt noch ein bisschen vielleicht im Feinschliff überlegen, ob es wirklich hier begann oder kurz danach, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ich persönlich tendiere dazu, dass es hier begann. Und dazwischen gab es eine Übergangszeit, die 33,5 Jahre, in der Jesus lebte und vor allem dann die 3,5 Jahre, in denen Jesus wirkte. Das war ja sozusagen eine Art Übergangszeit, nämlich Jesus war schon hier, Jesus wirkte auch schon auf dieser Erde, aber der neue Bund begann erst auf Golgatha. Und in dieser Zeit, wo Jesus jetzt wirkte, sprach er ja mit Menschen, die damals noch unter diesem alten Bund lebten, aber er verkündigte schon, was er tun wird und damit der neue Bund beginnt. Ist das nachvollziehbar für die meisten? Ja? Okay. Das heißt, er lebte in dieser Zeit, wo er schon davon lehrte und davon sprach. Die Bibel sagt aber, er war noch unter das Gesetz geboren und gegeben. Also in der Zeit des mosaischen alten Bundes. Und deshalb bin ich überzeugt, dass auch sehr, sehr viele Bibelstellen diesen Wechsel zwischen alten und neuen Bund in der Tiefe mit verdeutlichen. Denn genau das versuchte Jesus den Menschen ja damals deutlich zu machen. Und er versuchte ja zu ihnen zu sagen, hey, jetzt kommt etwas Neues. Jetzt beginnt eine neue Zeit, ein neuer Bund. Und wenn wir mit diesen Gedanken einmal nochmal jetzt an diese Stelle von Martha und Maria denken, dann glaube ich, dass wenn du noch ein bisschen tiefer in diese Stelle eintauchst, wir eines aus dieser Stelle weiter erkennen dürfen. Nämlich, dass Gott uns durch diese Stelle deutlich macht, versuch nicht, ihm zu gefallen, indem du für ihn arbeitest, indem du für ihn Leistung bringst, sondern lass dich von ihm einfach beschenken und lieben. Das ist, glaube ich, dieser große Change zwischen alten Bund und neuen Bund. Da geht es jetzt nicht mehr nur um die Persönlichkeitsstruktur, wer tickt wie, sondern da geht es jetzt um die große Frage, was muss ich denn tun in meinem Bund, um Gott gerecht zu werden? Schau mal, und dieser alte Bund, dieser mosaische Bund, der war halt damals extrem stark auch durch was geprägt? Durch Gesetze, Werke. Lest euch mal die 5 Bücher Mose durch, vor allem auch 5. Mose 28. Es war enorm, über 600 Regeln und Gebote. Unglaubliche Regeln und Gebote, die meisten von uns heute noch nicht mal mehr kennen. Und letztlich war dieser Bund auch ein Gesetzesbund, ein Werkebund. Und dieser Bund, der neue Bund, der ist durch etwas anderes geprägt, nämlich hauptsächlich durch Gnade. Und in diesem Übergang zwischen alten und neuen Bund, genau hier trat nun Jesus auf. Und deshalb glaube ich, dürft ihr anders sehen, aber meine persönliche Wahrnehmung ist, in ganz vielen Stellen, wo Jesus lehrte, versuchte er das den Menschen deutlich zu machen. Jetzt kommt etwas anderes. Versteht, dass er genau der Wechsel zwischen alten und neuen Bund ist. Und könnte es jetzt sein, dass es kein Zufall ist, dass an dieser Stelle von Maria und Martha die eine ihm begegnet und sagt, ich gebe mein Bestes, um dir zu gefallen, Martha. Und die andere sagt, ich kann doch gar nichts tun, um dir zu gefallen. Ich kann mich nur hinsetzen und sagen, ich bin so froh, dass du in mein Haus gekommen bist. Maria. Und dann kann man noch mal einen Schritt weitergehen und jetzt wird es richtig, richtig spannend, wenn wir noch tiefer eintauchen. Was heißt denn Maria? Jetzt ist auch noch im Namen, ne? Maria heißt die? Wahrscheinlich auch, aber ich kenne es noch ein bisschen, die Geliebte. Begnadigte ist auch gut. Hananias heißt zum Beispiel Gottes Gnade. Auch kein Zufall. Auch kein Zufall, ihr Lieben. Es ist nichts Zufall, dass Saul, als er da diese Begegnung hat mit Jesus, und dann sagt Gott zu ihm, geh zu Hananias, der wird dir die Hände auflegen und du wirst wieder sehen können. Und dann heißt Hananias zufälligerweise von seinem Namen her, Gott ist Gnade. Hey, es gibt keine Zufälle, meiner Meinung nach, in der Schrift. Das heißt, der Pharisäer, der die Christen damals verfolgte, hört jetzt, geht zu jemandem, der heißt, Gott ist Gnade, und der wird dir helfen, dass du wieder sehen wirst. Und so glaube ich, dass auch in dieser Geschichte Martha und Maria, es gibt keine Zufälle. Martha heißt eigentlich die Herrscherin, die Dienerin. Also in diesem Namen ist sehr, sehr viel auch an an Härte drin. Und dann ist die Maria, der Name heißt einfach die Geliebte. Die Geliebte. Und ich glaube persönlich, dass Gott in dieser Geschichte in der tieferen Ebene, ohne dass ich es werten will, ich kann es nicht anders formulieren, ihr wisst, wie ich es meine, in einer anderen Ebene, wollte er eben das schon mit andeuten und wollte sagen, hey, was tust du und ich denn heute, wenn wir auf Jesus treffen? Was ist unsere vernünftige Reaktion? Glauben wir gefallen ihm, weil wir ihn jetzt Werke bringen? Oder glauben wir können ihn eigentlich nicht durch unsere Werke zufriedenstellen? Deshalb dürfen wir einfach nur sagen, danke Jesus, dass du mich gefunden hast. Ist das nicht Gnade? Guck mal, früher, vor 20, 25 Jahren, als ich relativ jung im Glauben war, da habe ich immer schnell mal solche Dinge rausgefeuert wie, ich habe Gott gesucht und dann habe ich ihn gefunden. Heute würde ich das nicht mehr sagen. Heute würde ich sagen, er hat mich gefunden. Er ist in mein Haus eingekehrt. Ich habe nichts dazu beitragen können. Nichts, nichts. Es ist einfach nur Gnade. Und je mehr man sich selber kennenlernt, umso größer wird die Gnade, oder? Weil man denkt, meine Güte. Und ich glaube, diese Geschichte verdeutlicht diesen Übergang und diese beiden Bündnisse. Und ich will euch noch 5 abschließende Gedanken dazu geben und dann dürft ihr selber weiter schnorcheln in der Geschichte und weiter tauchen. Erster Punkt, ich glaube, Gnade braucht oft viel mehr Demut als Werke. Weil solange wir noch denken, wir können etwas tun, um Gott irgendwie zufriedenzustellen, solange schauen wir ja noch auf uns. Oh, guck mal Gott, was ich alles für dich getan habe. Ne? Was ich alles für dich getan habe. Wie toll, dass du mich erwählt hast. Ich bin so ein toller XY oder das kann ich so gut. Ich denke mir immer mehr, meine Güte, ja, Gott. Es ist einfach Gnade. Ne? Hey, weißt du was? Kennst du diesen Esel in der Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem einzieht? Jetzt stellt euch mal vor, der Esel hätte die ganze Zeit gedacht, was bin ich für ein toller Esel. Halleluja, was bin ich für ein wunderbarer Esel. Jesus, du hast den besten Esel erwischt. Toll, dass du mich erwählt hast. Er hat einfach einen Esel genommen, oder? Aber witzig schon, ne? Dass der Esel, den Jesus erwählt hat, aus dem gleichen Ort kam wie Maria und Martha. Ne? Könnt ihr mal nachlesen. Und ey, wenn wir der Esel sind, auf dem Jesus ein bisschen reitet, dann ist das Gnade. Nicht, weil wir so toll sind. Also Gnade braucht manchmal mehr Demut als unsere Werke für ihn. Das heißt nicht, dass wir nicht auch für ihn was tun dürfen und sollen. Werde ich gleich noch was zu sagen. Aber der große Unterschied ist, warum tun wir es für ihn? Weil wir denken, dass unsere kleinen Krümelchen, die wir beitragen, ihn glücklich machen? Ihn zufriedenstellen? Oder weil wir sagen, Jesus, wir haben dich so lieb, du bist so gut, du bist so wunderbar, hilf mir, dass ich ein bisschen was beitragen kann, das dir wirklich Freude macht. Also wir arbeiten und wir dienen für ihn nicht, um ihn zufriedenzustellen, sondern wir arbeiten und dienen für ihn mit, weil wir ihn lieben und etwas zurückgeben. Das ist ein Unterschied. Zweiter Punkt. Gnade gibt allein Gott die Ehre. Solange wir noch selber auf uns schauen, auf unsere Werke, denken wir doch immer noch oder sind wir in der Gefahr, dass wir so toll wären. Hey, wenn wir verstehen, wir können gar nichts beitragen. Er hat alles getan. Allein die Tatsache, dass er in mein Haus eingekehrt ist, war schon reine Gnade. Und jetzt kann ich einfach nur sagen, alle Ehre gebührt ihm. Selbst für die Dinge, die ich für ihn tun darf, gehört ihm doch die Ehre. Ne? Wenn ich jetzt hier predigen darf und vielleicht der eine oder die andere von euch sagt, das hat mir irgendwas gebracht, der schön, ist es dann meine Leistung? Habe ich eine tolle Predigt gehalten? Hey, ohne Gottes Gnade würde ich weder auf dieser Erde sein, noch atmen, noch hätte ich irgendetwas verstanden. Es ist doch absurd, dass Gott uns diese Gaben gibt und unser Leben schenkt und dann sind wir stolz auf uns und sagen, wow, absurd. Also eigentlich haben wir gar nichts anderes, wir können nichts anderes, oder? Alle Ehre gebührt ihm. Und deshalb sollte in der Gnade, wenn wir die wirklich verstehen, wie groß seine Güte zu uns ist, dann sollten wir alles aus Liebe zu ihm tun. Nicht, weil wir meinen, wir würden ihn damit zufriedenstellen, sondern weil wir sagen, ich gebe das zurück aus Liebe. Er bräuchte uns noch nicht mal, oder? Wie oft habe ich mir schon gedacht, hey, wenn Gott sich ein paar Engel erwählen würde, die könnten hier besser predigen als ich, oder? Hundertprozentig. Die würden hier eine 20-Minuten-Predigt halten und alle von euch würden auf den Knien liegen, weinen. Aber er benutzt uns, weil er es mit uns machen will. Weil wir einfach seine Kinder sind, seine Freunde, wie es einmal Jesus sagt. Mit aller Fehlerhaftigkeit. Und manchmal denke ich, es ist krass, dass er uns erträgt mit unseren ganzen Macken, oder? Er hätte es sich einfacher machen können. Und deshalb dürfen wir ihm das aus Liebe zurückgeben und sagen, wow, Gott, du bist so gut, ich will etwas Kleines aus Liebe zurückgeben. Etwas Kleines. Nicht um es zurückzuzahlen. Umkehrschluss. Wenn wir denken, wir müssten etwas tun, um Gott zufriedenzustellen, dann glaube ich, führt es oft zu Frust, Bitterkeit und Anklage. Und genau das sehen wir ja bei Maria und bei Martha. Ne? Erstaunlicherweise klagt ja Martha Maria an und nicht umgekehrt. Und ich befürchte, das ist in unserem Leben manchmal auch so. Wenn wir etwas tun, wo wir denken, ich muss das jetzt aber tun, Gott erwartet das von mir, ich mache das seit 20 Jahren, jetzt schau dir mal den anderen an, der hat das noch nie gemacht. Vielleicht ist es menschlich sogar korrekt gedacht, aber die Frage ist, könnte es sein, dass wir es auch nicht gerne machen? Könnte das sein? Und könnte es sein, dass unser Frust sich dann nur überträgt auf den anderen, den wir eigentlich auf Gott haben? Warum muss ich das eigentlich immer machen? Hey, Klammer auf. Wenn wir es nicht gerne machen, ist das Motiv eh nicht das Richtige, oder? Also sollten wir entweder unser Motiv hinterfragen oder sagen, vielleicht will ja Gott auch von mir gar nicht, dass ich das mache. Kann man zumindest mal fragen. Aber dann, wenn uns der Frust sich auf dem anderen ablädt, glaube ich, ist es immer gut, mal an die Martha-Maria-Geschichte zu denken und zu überlegen, könnte es sein, dass da auch eine Hartherzigkeit in meinem Herzen entstanden ist? Weil wenn ich es aus Liebe zu ihm mache, dann sollte ich nicht frustriert sein, wenn es ein anderer nicht macht. Letzter Punkt. Ein Leben in Werken oder in Gesetzlichkeit hat paradoxerweise oft wenig Zeit für Gott. Und das ist auch ein erstaunlicher Punkt. Da dürft ihr gerne mal drüber nachdenken beim Weiterschnorcheln. Denn das ist wirklich erstaunlich. Dass, wenn wir besonders viel für ihn im Äußeren tun, ist manchmal die Gefahr, dass das, was wir in der Stille mit ihm zusammentun, dabei untergeht. Und deshalb, glaube ich, können wir aus dieser Stelle von Martha und Maria eine ganze Menge lernen. Ich gehe jetzt mal davon aus, und das sage ich auch gleich dazu, wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr zu entdecken. Vielleicht kannst du noch tiefer tauchen als ich, kann ja sein. Dann findest du da unten vielleicht noch ein paar Fische, die sind noch krasser und noch bunter. Und du findest vielleicht noch Erkenntnisse, wo du denkst, meine Güte, das hat er gar nicht erkannt. Dann herzlichen Glückwunsch, tauch gerne tiefer. Aber ich glaube, die Gedanken reichen vielleicht für heute Morgen schon mal aus. Also Martha und Maria, zwei ungleiche Geschwister. Gott hat sie trotzdem beide unheimlich lieb, ne? So wie uns auch, jeden von uns. Und er geht mit beiden weiter. Und es ist gut, dass wir so unterschiedlich sind, auch in der Gemeinde, ne? Und es ist bereichernd, dass wir manchmal gerade an der Person, die ganz anders ist als wir, auch wieder Dinge entdecken dürfen. Aber ich mache euch auch Mut, nehmt diesen Punkt auch aus dieser Geschichte mit. Wir können Gott nicht zufriedenstellen durch unsere Werke. 2. Korinther 12, Vers 9 sagt Paulus, denn er, also Gott, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird besonders in deiner Schwachheit mächtig. Deshalb, sagt Paulus, will ich mir am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die volle Kraft des Christus in mir wohne. Das ist auch Gnade, wenn wir das entdecken dürfen, ihr Lieben. Gerade dann, wenn wir oft am schwächsten sind, wenn wir nicht mehr auf uns schauen und bauen, dann fällt es uns paradoxerweise oft am einfachsten, auf ihn zu vertrauen. Und dann zu sagen, Herr, alle Ehre gebührt dir, nicht ich, sondern du. Und die paar Krümel, die ich beitragen kann, tue ich nicht, weil ich dir dadurch erst gefalle, sondern weil du mich liebst, darf ich dir ein klein wenig zurückgeben. Du bräuchtest das nicht, aber du nimmst es gerne an. Maria und Martha. Ich würde gerne beten zum Abschluss. Vielleicht stehen wir dazu mal auf, denen es möglich ist. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt einfach für dein Wort. Wir danken dir, dass du so eine Tiefe hineingelegt hast in so viele Stellen deines Wortes. Wir danken dir, dass du mit diesen Stellen immer wieder zu uns sprichst, durch deinen guten Geist, der uns dein Wort offenbart. Wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns gesucht hast, dass du uns zu dir gerufen hast aus lauter Güte und Gnade. Und wir danken dir, dass du auf uns blickst mit Augen voller Liebe. Hilf uns auch an dieser Stelle neu zu verstehen, dass wir nichts tun können, um dich zufriedenzustellen, sondern dass es einfach das Evangelium ist, die Gnadenbotschaft, dass du uns teuer erkauft hast und dass alle Ehre dafür dir gehört. Und dann lass uns lernen, dass wir aus Freude mit den Gaben, die du uns gegeben hast, auch dir und anderen dienen. Und dass wir das in Fülle tun und mit Freude tun, um einfach diese Welt ein Stück zu verändern und um auch Menschen wirklich deine Liebe groß zu machen. Hilf uns dabei. Aber danke, dass diese Geschichte uns auch immer wieder klar vor Augen führt. Wir tun das nicht, um dir zu gefallen, sondern wir tun es, weil wir dir gefallen. Wir tun es nicht, um uns deine Gnade zu erkaufen, sondern wir tun es einfach aus Liebe zu dir. Du hast uns teuer erlöst. Rede weiter mit dieser Geschichte. Lass uns tiefer tauchen. Lass jede Person, die hier ist oder das hört, einfach noch mehr entdecken. Rede du weiter durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.